Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Beim Online-Lexikon Wikipedia liest sich die Definition von Ehrenamt zugegebenermaßen etwas sperrig. Den genauen Wortlaut möchte ich Ihnen an dieser Stelle ersparen. Aber heute ist der Tag des Ehrenamtes und von daher lohnt es sich doppelt darüber nachzudenken. Zusammen mit Soziologin Tina Hauptner. Und wir haben unter anderem darüber gesprochen, wo Ehrenamt beginnt. Also, wo endet dann die Nachbarschaftshilfe oder die Unterstützung in der Familie?
Das wird häufig voneinander abgegrenzt. Es gibt Begriffe wie informelle Engagementtätigkeiten, die zielen tatsächlich auch auf sowas wie Nachbarschaftshilfe. Und da würde jetzt auch die Unterstützung zum Beispiel von älteren Menschen drunter fallen. Jetzt weniger die eigene Familie. Das wird eher davon ausgenommen. Also Engagement ist auch jetzt nicht etwas, was sozusagen im eigenen privaten Kontext unter Familienangehörigen stattfindet. Also wenn ich jetzt sozusagen meiner pflegebedürftigen Mutter helfe, dann ist das kein Engagement. Wenn ich aber der älteren Nachbarin helfe, die im Haus nebenan wohnt, dann würde ich sagen, ist das eine Form des informellen Engagements oder der sogenannten Nachbarschaftshilfe. Die sind unterschiedlich, aber das wird häufig unter Engagement subsumiert und sind auch beide gesellschaftlich ganz bedeutsam. Auch für all das, was wir auch in unserem Buch analysieren und kritisieren.
Genau, zusammen mit Silke van Dijk haben Sie das Buch Community Kapitalismus geschrieben über schlecht oder gar nicht bezahlte Arbeit im Dienste der Gemeinschaft. Wo konkret ruht sich der Staat aus auf Kosten des Ehrenamtes?
In ganz verschiedenen Bereichen haben wir das festgestellt. Im Rahmen jetzt mehrjähriger empirischer Arbeit in verschiedenen Bundesländern haben wir gefunden, dass es verschiedene Bereiche in der sogenannten sozialen Daseinsvorsorge gibt, wo das Engagement Versorgungslücken füllt. Um ein paar Beispiele zu nennen, die Infrastruktur zum Beispiel in Kommunen, also immer mehr Kommunen, jetzt gerade auch natürlich im ländlichen Raum, haben Probleme mit dem ÖPNV, das wissen wir alle. Und deswegen sprießen auch seit vielen Jahren Initiativen wie Bürgerbusse aus dem Boden, wo Bürgerinnen und Bürger sozusagen auf freiwilliger Basis selbst Mobilitätsangebote übernehmen. Ähnlich auch in der Bibliothek. Das sind jetzt so Beispiele, wo man sagen kann, okay, das sind jetzt freiwillige Aufgaben sozusagen der kommunalen Daseinsvorsorge. Wir finden das aber eben auch in Bereichen wie zum Beispiel der gesetzlichen Betreuung von Scheidungsfamilien und Kindern. Im BGB ist geregelt, dass sozusagen bei Trennungsfamilien, wo es zu Konflikten zwischen den Eltern kommt, es einen Anspruch gibt, dass der Kontakt zwischen Kindern und Eltern gesetzlich betreut wird. Und das liegt eigentlich in der Verantwortung der Landratsämter, wird aber häufig an Ehrenamtliche ausgegliedert. Und das haben wir mehrfach gefunden, dass dann zum Beispiel beim Kinderschutzbund in der Kommune freiwillige sogenannte Familienpaten auf der Basis von 7,50 Euro Aufwandsentschädigung die Stunde genau diese Betreuungsarbeit übernehmen und sozusagen den Kontakt der Kinder mit den getrennten Eltern betreuen. Und das ist ein sehr, sehr, sehr anspruchsvolles Engagement. Es gibt aber viele andere, zum Beispiel in der Geflüchtetenunterstützung oder in der Altenpflege, wenn entweder Engagierte auch in der privaten Häuslichkeit auch monetär entschädigt durch Mittel der Pflegeversicherung Angehörige entlasten. Auch da kommt das Engagement zum Einsatz und füllt die Lücken, die wir vor allem im Sozialsektor an ganz, ganz vielen Stellen haben.
Sie beschreiben alles Aufgaben, die eigentlich aus Steuern finanziert werden müssten.
Richtig. Ganz genau, ganz genau. Das hat uns auch überrascht. Also die Breite, mit der man das beobachten kann, das ist schon sehr erstaunlich. Und wir haben immer ein Spannungsverhältnis, dass das freiwillige Engagement natürlich zusätzlich sein soll. Es darf keine Erwerbsarbeitsplätze verdrängen. Es ist das Gebot der Zusätzlichkeit. Das wird aber eben konterkariert durch Versorgungsdefizite und schon auch durch eine politische Anrufung sozusagen auch auf politischer Ebene, die immer wieder beschwört seit vielen Jahren, wie bedeutsam und wichtig das Engagement auch als ein sogenannter Co-Produzent von wohlfahrtspolitischen Leistungen ist. Also das Engagement ist mittlerweile ein Stützpfeiler der Wohlfahrtsproduktion geworden mittlerweile. Und dabei werden permanent auch Grenzen überschritten, was wir problematisieren.
Was ist dann mit dem Vorwurf zum Beispiel gegen die Tafeln, dieses Engagement verlängere nur das Elend der Betroffenen?
Dem kann ich durchaus was abgewinnen, weil was wir sehen ist, dass bei den Tafeln in den letzten Jahren, jetzt wenn man sich anschaut, das hat ganz viel auch jetzt mit der gegenwärtigen Situation der Inflation und der steigenden Armutsrisiken zu tun, dass häufig die Sätze der Grundsicherung von den Jobcentern zum Beispiel nicht ausreichen, um ein würdiges Leben zu führen und dass die Tafeln mittlerweile viel, viel mehr sind als eben auch nur ein zusätzliches Angebot der Armutslinderung. Sie sind essentiell, um über die Runden zu kommen. Und die Tafeln sind da auch ein ganz besonderer Bereich, wenn es ums Engagement geht, weil hier häufig selbst Kundinnen und Kunden der Tafeln, also sozusagen auch Armutsbetroffene, in den Tafeln sich freiwillig engagieren, nicht nur, aber zu einem großen Teil, und wir dann so eine Arme-helfen-Armen-Muster finden. Und ich finde, ein großes Problem dabei ist, dass die Tafeln eben da Lücken stopfen, wirklich auch materielle Versorgungslücken stopfen, die uns eigentlich darauf hinweisen, dass die Grundsicherung in unserem Sozialstaat nicht ausreicht.
Aber wo verläuft dann die Grenze zwischen Ehrenamt und Ausbeutung?
Die ist tatsächlich eine ganz fließende Grenze. Und das ist auch ein Kern sozusagen in unserem Buch, dass wir schon sagen würden, wenn zum Beispiel Engagierte, die selbst von Armut auch betroffen sind, das finden wir auch ganz viel zum Beispiel bei Älteren, bei denen die mickrige Rente zum Beispiel auch durch Aufwandsentschädigung im Engagement aufgestockt wird. Und das sind so Sachen, wo man sieht, hier wandelt das Engagement auf einem ganz schmalen Grat zwischen Niedriglohnbeschäftigung, die staatlich subventioniert ist, eine Form von Ausbeutung, würde ich dann auch sagen, also wo sozial verwundbare Bevölkerungsgruppen sich auf eine Weise engagieren, die eigentlich aussieht wie Niedriglohn, weil es eigentlich in erster Linie auch darum geht, geringe Einkommen mit dem Engagement aufzustocken.
Vieles wäre ohne Ehrenamt nicht geschehen. Kann daran wirklich etwas schlecht sein?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, genau darin besteht das Problem, zu sagen, vieles wäre ohne das Engagement nicht geschehen. Da müsste man dann gucken, was genau ist das? Wenn sich Engagierte freiwillig und gemeinwohldienlich einbringen können, ganz im Rahmen ihres Eigensinns, mit Freiwilligkeit und allem, was damit zu tun hat, bin ich vollkommen für das Engagement. Es geht uns überhaupt nicht darum, das Ehrenamt oder das Engagement oder Engagierte selbst zu kritisieren und zu problematisieren. Überhaupt nicht. Das, was die Leute machen, ist häufig auch eine ganz tolle und eben ganz wichtige Arbeit. Und genau da fängt das Problem an. Wir würden nämlich sagen, freiwilliges Engagement sollte diesen Anspruch nicht verfolgen, Lücken in der Versorgung zu stopfen. Ja, da gehen Freiwillige auch über ihre Grenzen hinaus, werden überfordert und so weiter. Engagement muss seinen Eigensinn bewahren können. Und vor allem deswegen, weil Engagement auch als ein Seismograf von gesellschaftlichen Krisen immer fungiert hat. Das ist eine ganz wichtige Bedeutung. Also das Engagement weist uns auch immer darauf hin, wo es klemmt. Und das ist sehr, sehr gut.
Was heißt das für das Ehrenamt in Zukunft? Sie sagen, das Ehrenamt muss rebellischer werden.
Mhm. Ja, das finden wir ganz schön. Wir zitieren da häufig das Beispiel der Berliner Medibüros, die auf freiwilliger Basis Menschen ohne Papiere, sans Papier, gesundheitlich, medizinisch unterstützen. Und die haben vor einigen Jahren einen ihnen angetragenen Ehrenamtspreis zurückgewiesen mit dem Kommentar, es ist uns keine Ehre, um auch den Begriff des Ehrenamtes ein bisschen gegen den Strich zu bürsten, weil sie sagen, das, was wir hier tun, ist eigentlich ein Problem. Eigentlich in einer besseren Gesellschaft dürfte es uns gar nicht geben. Und das ist für Silke van Dijk und mich ein Beispiel für rebellisches Engagement. Also ein Engagement, das als Seismograf von gesellschaftlichen Krisen fungiert, das Politik auch darauf hinweist, hier gibt es ein Problem, hier sind Defizite, und sozusagen auch einen politischen Eigensinn bewahrt und sich eben nicht instrumentalisieren lässt. Und das ist, glaube ich, auch für die Engagierten selbst ganz wichtig, diesen Eigensinn zu bewahren.
Soziologin Tine Hauptner forscht zum Ehrenamt. Deswegen das Interview mit ihr heute am Tag des Ehrenamtes